Wer oder wann spürst du, dass du lebst? Was muss passieren, dass du das Gefühl hast, ich bin lebendig, ich lebe, in mir steckt Leben drin? Was ist es bei dir? Wo ist der Punkt? Ab wann hast du das Gefühl? Ich kenne Leute, die so sagen, ich bin in so einem Trott drin gewesen, ich musste einfach nur funktionieren, dass ich mir eigentlich nicht mehr sicher war, ob ich wirklich lebe oder nur noch funktioniere. Und die Gesellschaft rast in einem Trott dahin und komischerweise suchen die Menschen immer verrücktere Kicks, um sich zu spüren, um sich irgendwie wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen. Und wie oft ist es, dass Grenzerfahrungen gesucht werden, die eigentlich quasi das Gefühl vermitteln von, ich muss jetzt sterben, um sich danach lebendig zu fühlen. Also Bungee-Jumping zum Beispiel ist sowas, weil du für einen Moment dieses Gefühl hast, eigentlich geht's jetzt in den freien Tod hinaus. Und danach sagen die Leute, wow, ich habe mich so richtig lebendig gefühlt. Mal wieder ist es dieses wahrgenommen werden von Menschen. Wie schlimm ist es, wenn Menschen sich nicht mehr spüren? Ich kenne aus der Verwandtschaft einen kleinen Jungen, der ist jetzt 2 Jahre alt oder so, der scheint sich nicht zu spüren. Wenn der irgendwo hinfällt, der empfindet nicht diesen normalen Schmerz von, das tut mir weh, jetzt brauche ich Tröstung, das, was ich euch letzte Woche gepredigt habe, wie wichtig es ist, Tröstung zu erfahren, er empfindet den Schmerz gar nicht. Er nimmt sich nicht wahr. Wie ist es bei dir? Nimmst du dich wahr als lebendiger Mensch, als lebendige Person? Oder funktionierst du nur in eine Richtung und denkst so, mich gespürt habe ich schon lange nicht mehr, weil Menschen entweder auf mir herumgetrampelt sind oder ich nur noch funktioniere. Oder Gott, wo bist du? Bin ich schon 8 Jahre da? Ich bin schon bald 8 Jahre da. Wer weiß, was mein Lieblingsvers ist? Wo steht mein Lieblingsvers? Den habe ich schon oft zitiert. Ich glaube, ich muss nochmal 8 Jahre bleiben, ne? Oder wie Paul, wie lang muss ich denn? Was mein Lieblingsvers ist? Jetzt, es geht ja ein bisschen um Leben. Also lass so jetzt. Genau das. Ja. Der war doch im Philisterbrief, oder wo stand der? Na, der fängt eigentlich ziemlich dramatisch an. Steht in Johannes 10, Vers 10. Bitte merkt euch das. David, sein Lieblingsvers in der Bibel, ist in Johannes 10, Vers 10. Und ich wünschte, er würde euch mehr und mehr auch in euch Raum gewinnen und was bedeuten. Dort steht nämlich, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu morden. Der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben und zu morden. Wisst ihr, manchmal sind Menschen auf der Suche nach Leben und merken gar nicht, dass ihnen jemand Leben nehmen will. Wir waren in Neuseeland in einer Stadt, die nennt sich die Welthauptstadt des Erlebnissports. Also alles, was man an Verrücktes machen kann, macht man dort. Und vor allem, das lassen die sich gut bezahlen. Also wir haben als einziges Adventure sind wir mit alten, 100 Jahre alte Dampfer über den See geschippert. Das war unser Erlebnissport. Wobei ich wäre schon mal Bungee-Jumping, aber das war es mir nicht wert. Nicht, weil ich Angst gehabt hätte. Es gibt da nichts, was es nichts gibt. Und die Leute in Neuseeland, von denen wird behauptet, die machen auch Extremes, weil sie immer Angst haben, sie werden von der Welt vergessen. Also da hinten, hinter Australien. Und dementsprechend gibt's Grenzerfahrungen, wobei sie sich echt loben sagen, es kommen selten welche ums Leben. Also wirklich selten. Und trotzdem ist es so, der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben und zu morden. Vielleicht hat manch einer das Empfinden, ich spüre mich nur, wenn ich mich ritze. Dann habe ich das Gefühl von, es ist Schmerz da, das vermittelt mir, es ist Leben in mir. Wir haben eine Frau kennengelernt, aus Schweinfurt ist sie in Neuseeland mehrere Tage auf dem Campingplatz gewartet, bis sie endlich den Termin für den Tätowierer hatte, um sich wieder sich zu spüren, ihr Leben zu spüren. Der Dieb kommt zu stehlen, zu rauben und zu morden. Und dann, Lasso sagte schon, aber ich bin, sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin gekommen, um ihnen Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus erzählt hier keine Märchen, sondern er meint es auch so. Aber wenn wir unser eigenes Leben reflektieren, finden wir unser Leben manchmal alles andere als überfließend. Teilweise sogar eher abstoßend. Was für eine Perspektive habe ich? In welcher Mühle stecke ich drin? Meiner Verwandtschaft arbeitet ein Kerl permanent Nachtschicht. Das heißt, jeden Abend um 10 Uhr beginnt er und um 6 Uhr ist er fertig. Das ist sein Leben. Jetzt hat sich etwas verändert. Geschäftsleitung hat getauscht und jetzt hat er eine ganz neue Perspektive. Und zwar, jetzt arbeitet er 3 Wochen Nachtschicht und hat eine Woche frei. Auf einmal ist Leben da. Hä? Was für eine Perspektive, in welcher Mühle ist man drin? Rausgerissen aus dem Normalen. Teilweise finden wir es dann eher echt in einem Trott. Woher kommt das und weshalb fühlt sich auch manchmal vielleicht in christlichen Kreisen unser Leben nicht überfließend an? Und ich kann dir sagen, mit dem Motorrad 200 über die Autobahn fahren, bringt nicht dauerhaft das Gefühl von Leben. Sich voll tätowieren bringt nicht dauerhaft das Gefühl von Leben. Ein Bungee-Jumping bringt nicht dauerhaft das Gefühl von Leben. Aber wo liegen die Ursachen bei uns, warum sich manchmal das Leben nicht so anfühlt, dass ich mich nicht so spüre? Weil Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu morden. Also doch, der Teufel ist an allem schuld. Und das habe ich ja irgendwie auch gewusst. Und das Problem ist, wir können den Teufel nicht hindern, uns ständig anzugreifen. Da haben wir überhaupt keine Möglichkeit. Wenn wir sagen würden, ach Teufel, lass du mal ab von mir, das wird den überhaupt nicht beeindrucken. Die Frage ist eher, wie gehe ich denn damit um? Wir können uns entscheiden, wie wir darauf reagieren. Wenn wir unsere Kinder aufs Leben vorbereiten wollen, ist es auch wichtig, sie nicht wie bei einer Mostpresse mit dem Maximalen, das Maximale aus ihnen herauszupressen. Das wurde versucht, uns damals mit dem G8 überzustülpen, zu sagen, die können das doch alle viel schneller und so weiter, internationaler Wettbewerb, und den Erwartungsdruck hochschrauben, außer Einser, alles andere ist schlecht. Und haben wir festgestellt, das packen aber unsere Kids ja so gar nicht. Das Maximale aus uns herauspressen bringt's nicht, aus unseren Kindern Erwartungsdruck hochzuheben. Genauso können wir auch unsere Kinder nicht vor allem bewahren, was negativ ist und was auf sie einprasselt, sondern wir müssen sie dahin bringen, reif und differenziert damit umzugehen. Wir können sie wirklich nicht vor allem bewahren. Da gibt es Schlachtfelder, in denen wir stehen. Das ist zum einen unsere Gedanken und Überzeugungen, Wahrnehmungen und Überzeugungen der eigenen Umwelt, wie wir Gefühle erleben und ausdrücken, wie funktionieren bei uns zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte. Ein Professor der Erziehungswissenschaft nennt folgende Fehlüberzeugung als die am meisten krankmachenden in unserer Gesellschaft. Und diese Fehlüberzeugungen blockieren und hindern uns, das von Gott geschenkte, überfließende Leben zu empfangen. Fehlüberzeugungen, die uns krank machen, die uns nicht das Leben vermitteln, sondern eher Leben aussaugen, könnte sein, zum Beispiel, Jeder sollte mich mögen, bejahen und lieben, besonders diejenigen, die mir viel bedeuten. Kennt es jemand? Ich muss alles gut und richtig machen, sonst tue ich besser gar nichts und warte, bis ich es richtig kann. Kennt ihr solche Floskeln wie, wenn du es nicht kannst, dann lass es besser. Lass es besser. Anstatt in dem Versuch zu wachsen, ich darf auch mal Fehler machen. Fehlüberzeugung ist, ich lasse es, bevor es ist, wenn ich es nicht richtig kann. Ein weiterer ist Fehlüberzeugung, bevor ich mich und andere mich wertschätzen können, muss ich alles können und erfolgreich sein. Ich bin's nicht wert, geliebt zu sein, so wie ich bin. Ich kann meinen Lebensweg nicht beeinflussen, andere Menschen und Umstände bestimmen ihn. Kennst du so eine Lebenslüge? Das ist krankmachend, lebensaussaugend. Hier hatte mir mal einer gesagt, der war Personalchef eines mittelständischen großen Unternehmens, 300 bis 500 Mitarbeiter, war noch gleichzeitig irgendwie Entwicklungschef und der ist so an einen Burnout gekommen, dass er nachgesagt hat, also ich mache jetzt gar nichts mehr, hat seinen Job gekündigt und hat gesagt, also jetzt gucke ich, was von außen kommt. Von mir aus mache ich nichts mehr. Was für eine Lebenslüge, krankmachende Lebenslüge. Erfahrungen der Vergangenheit sind unabänderlich. Es gibt nur eine wahre Lösung für ein Problem und wenn ich sie nicht finde, bin ich verloren. Kennst du das? Es gibt diesen einen Mann, den Gott für dich fürs Leben vorgesehen hat. Es gibt nur die eine Frau, die Gott für dich vorgesehen hat und da musst du dich auf die Suche machen. Und was, wenn die sich allerdings vergriffen hat? Dann hast du selber auch das Pech, dass du nie die Frau, die Gott für dich rausgehört, nie den Mann, kannst du nie kriegen, wenn der andere nicht gehorsam war. Es gibt nur diese eine perfekte Lösung. Ich muss jeden um mich herum glücklich machen, sonst stimmt etwas nicht mit mir. Und ich bin verantwortlich dafür, dass alle Irrtümer dieser Welt berichtigt, dass alle Probleme gelöst werden. Das sind die, die Gottes Anwälte auch sein wollen und nicht Gottes Zeugen einfach nur. Anwälte heißt, jemand wirft das in den Raum, nee, das ist ganz anders, und immer gleich, nein, das ist nicht so. Und natürlich treten diese Überzeugungen auch unterschiedlich, in unterschiedlichen Varianten auf, wie zum Beispiel fromm verpackt, ich muss immer ein gutes Zeugnis sein. Für Jesus nur das Beste ist nur das Beste gut genug. Nur mit großen Begabungen werde ich in der Gemeinde gut angenommen. Kleine Begebenheit dazu. Als ich so als junger Kerl irgendwann mal in die nächsthöhere Kaste aufgestiegen bin und als Gottesdienstleiter berufen wurde, da war ich auf einmal wer. Auf einmal haben sich Leute informiert, wo ist der David? Ich war wichtig gefragt und mit mir hat man das Gespräch gesucht. Kannst du mich nur berücksichtigen? Darf ich nur was sagen, ankündigen? Und ich habe gemerkt auf einmal, der Gemeinde Jesu, ich bin jetzt wer? Während damals als ganz normales Glied ohne Aufgabe kann sein, die Leute vergessen sogar meinen Geburtstag. Die Leute sind überhaupt nicht interessiert, was mich eigentlich. Ich überziehe. Nur mit großen Begabungen werde ich in der Gemeinde gut angenommen. Das ist so eine Fehlüberzeugung. Jesus muss alles machen. Ich kann ja doch nichts. Man kann ja doch nichts daran ändern. Hauptsache, es ist vergeben. Die Bibel sagt, dass es nur eine Lösung gibt, wehe den Andersdenkenden. Wenn Jesus mein Leben bestimmt, strahle ich immer seine Liebe aus und mache andere Menschen glücklich. Rebecca hat eine Begabung und ich dachte mir, wow, das ist eine sau coole Begabung.
Das wünsche ich mir mehr zu meinem eigenen Mann, dass wenn eine Begegnung zwischen mir und anderen Menschen da sind, dass sie sich danach besser fühlen wie davor. Möchtest du das auch? Du wirst grenzwertig feststellen, es klappt nicht immer. Aber wir können da echt auf einem Weg sein. Manch einer, oh jetzt verlierst du mir die Hälfte vom Wasser. Dankeschön. Aber das macht nichts. Ich wollte morgen eben Reinhard putzen, dann können wir alles wieder aufwischen. Wenn ich die Fehler anderer Menschen nicht zu meiner Angelegenheit mache, dulde ich Sünde und mache mich mitschuldig. Manchmal muss man einfach sagen, lass doch die Menschen machen, was sie wollen. Das ist nicht mein Bier, nicht mein Problem. Ich muss es nicht zu meinem Schuh machen. Ich kann die Welt nicht retten. Diese oder ähnliche Überzeugungen lassen sich sehr wohl durch einseitig herausgesuchte Bibelzitate und untermauern. Aber auch das Gegenteil dieser irrigen Annahme ist oft nicht besser. Ein weiser Spruch: Schwarz durch Weiß zu ersetzen, macht die Welt nicht bunt. Schwarz durch Weiß zu ersetzen, macht die Welt nicht farbig. Und gesunde Überzeugung kommt auch von einem gesunden Denken. Und genau das ist es, wo auch Jesus uns hinbekommen möchte. Gesundes Denken unterscheidet sich von ungesunden Denken darin, dass es differenziert und realistisch ist. Es gilt nicht kindlich unreif zu denken, sondern erwachsen. Paulus sagte in 1. Korinther 13, Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Jetzt beißt sich das ein bisschen doch mit der Aussage von Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und das Einzige ist, auf was Jesus da abzielt, dass wir dieses kindliche Vertrauen zum Vater, dieses kindliche Vertrauen nicht vernachlässigen sollen, sondern das ist es, worauf es ankommt. Aber im gesamten anderen spricht die Heilige Schrift immer wieder davon, dass wir mündig, dass wir reif, dass wir differenziert Dinge beurteilen können und auch manchmal echt in der Wahrheitsfindung auch ringen dürfen und sagen, ich habe nicht die Wahrheit, ich habe nicht die Antwort. Wir haben nächste Woche Heilungsgottesdienst. Lasse wird predigen, ich freue mich schon drauf. Und trotzdem wird er nicht alle Antwort haben. Und wir haben es schon manchmal, dass wir bei manchen Positionen, bei manchen Krankheitsbildern, bei manchen Mustern gar nicht dahinter blicken können und auch noch nicht wissen, warum hat Gott bis jetzt noch nicht geheilt und warum werden manche gar nicht geheilt und gehen irgendwann einfach nach Hause, obwohl sie die innere Gewissheit, Freude, Zuversicht, Hoffnung hatten. Wir wissen's nicht. Differenziert, erwachsen und dann auch nicht sagen, Gott, wenn du mich nicht heilst, dann bin ich jetzt beleidigt. Leben haben, es in vollem Maß auskosten zu können, hat was mit der Bereitschaft zu tun, seinen Sinn, ja sein Denken zu erneuern. Epheser 4, Vers 22, da gibt uns Paulus folgenden Ratschlag, Hinweis, Appell, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt ab, Dinge ablegen. Wisst ihr, manchmal wünschten wir uns, die Veränderung würde von außen kommen. Du hast Probleme mit deinem Chef, wünsch dir einen besseren Chef. Du hast Probleme mit einer Familie, wünsch dir eine neue Frau. Das Problem mit, was auch immer, die Veränderung von außen kommend. Aber du kannst keine Sau in neue Klamotten packen und dadurch verändert die ihr Verhalten. Das macht sie nicht, sondern die Veränderung muss von innen kommen. Apropos Sau, kleine Anekdote, Neuseeland, wir sind da durch die Straße gefahren, 17 Kilometer Schotterweg oder 35, keine Ahnung. Auf einmal Parkplatz, also so ein Seitenstreifen, und es laufen die Wildschweine frei rum am Tag. Und ich so, hä? Paar Autos stehen da, wir auch gleich angehalten, halten da an, gucken, da sind da 30, 40 Wildschweine, die da so rumlaufen, rumnasen, gucken, was da so gibt, ob es von den Vorbeifahren was abgeworfen wird. Fährt da auf einmal hinter uns ein Jeep her, eine Frau steigt aus, leert da eine Plastiktüte mit Essensreste aus, so. Die Schweine sich drüber, ich laufe da zwischen den Viechern, solche Zähne, laufe da durch, film das alles und auf einmal holt sie nochmal eine Tüte, holt sie so raus, war das ein Kalbskopf, ein Rohr, und ich war sowas von faszinierend, sagte so zu der, essen die das? Und die so, hier Zigarette im Mund, so halb abge... Ja klar, steigt ins Auto und fährt wieder weg. Auf einmal wurde mir das dann doch mulmig und ich so, komm auf, lass uns mal schnell ins Auto rein und schnell weg hier. Eine Sau verändert ihr Leben nicht, wenn sie von außen eine positive Veränderung erfährt, sondern es muss was von innen passieren. Wenn du nicht von innen eine Veränderung zulässt, wirst du im Dreck wühlen wie vorher. Wirst du in dem gleichen Kakao rumwühlen, in den negativen Gründen, die du findest, was andere an dir verkehrt machen oder was andere an dir besser machen sollten, damit du dich gut und richtig verhalten kannst. Legt ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Wie gut, dass einerseits unsere Gedanken doch frei sind, dass niemand weiß, was ich wirklich denke, was in meinem Kopf reinschießt. Und wir wären da wirklich jeder wahrscheinlich beschämt, wenn die Sachen permanent hier am Beamer zu sehen wäre, was derjenige gerade denkt oder was er sagt. Und gleichzeitig muss jeder sagen, ich möchte, dass der Herr in mir mehr und mehr Raum kriegt, dass die negativen Sachen, die sich da bei mir permanent projizieren, bei mir projizieren würden, weniger werden. Und das Gute, das Ermutigende, das Lebensschaffende von innen heraus, das ablöst, was negativ ist, was krank macht und was auch anderen gegenüber wirklich deformierend, verachtend sich festgesetzt hat oder festsetzen mag. Über mich und über andere. Legt den alten Menschen ab, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Korrekturen also dieser irrigen Aussagen von vorhin könnten also zum Beispiel lauten, es wird immer auch Menschen geben, die mich nicht mögen. Und das liegt in der Natur der Sache. Und das ist okay. Auch wenn ich es gerne habe, dass ich gemocht werde. Das ist einfach nur mal so. Ich kann vor allem, spannend ist es, ich stelle es dann immer wieder bei meiner Mutter oder stelle es als junger Kerl bei meiner Mutter fest. Meine Mutter hatte mir immer wieder Recht gegeben in meinen Argumenten. Und dann dachte ich, ja super, meine Mutter schaut auf meiner Seite, jetzt klären wir das mit meinem Vater. Und danach hat die meinem Vater Recht gegeben. Das war total entgegengesetzt von dem, was da mit mir war. Und das hat mich völlig irritiert. Und dann, bis ich irgendwann dachte, Mensch Mutter, du musst mir eigentlich gar nicht gefallen. Du müsstest mir gar nicht Recht geben. Gib mir einfach nicht Recht, wenn ich's doch nicht hab. Lass mich doch differenziert auf das eingehen, was du wirklich meinst. Und ein zweiter wäre vielleicht, ich darf Fehler machen. Das Menschliche ist, und das ist so wichtig, das Menschliche ist wärmer als das Perfekte. Und Perfektion kostet unglaublich viel Kraft und Energie. Ich habe als Kind diese diese Serie Silas geliebt. Wer kennt die noch? Das war so ein Waisenkind, glaube ich, der ein schwarzes Pferd hatte und im deutschen Mittelalter unterwegs war. Und da gab es die Pferdekrähe, von der habt ihr schon mal gehört, und wer nicht alles. Und er wurde in ein vornehmes, feines Haus eingeladen, und weil er irgendjemand das Leben gerettet hat, und saß da an der festlichen Tafel einer der Gesellschaft oder so, wurde da rangeführt, wo alles blitzblank war, geschliffene Kristallgläser und Silberbesteck und so weiter. Und er war so überfordert mit dieser Situation, dass er gesagt hat, ich kann da nichts essen. Und dann haben sie ihn in die Küche rübergenommen zu den Hausbediensteten, und wo es dann Sauerkraut und Knödel und so weiter gab, und da konnte er reinhauen. Das Menschliche ist wärmer als das Perfekte, und Perfektion kostet so unglaublich viel Kraft und Energie. Lass Jesus den Perfekten in deinem Leben sein, aber versuch du nicht, da verkrampft Dinge in Perfektion zu bringen. Wertschätzung und Leitung haben relativ wenig miteinander zu tun. Ich möchte in erster Linie geliebt werden. Ich will in erster Linie nicht geliebt werden, weil ich spitze bin, sondern weil ich bin. Ohne Wenn und Aber. Es gibt zwar Umstände, die außerhalb meiner Kontrolle stehen und mein Leben manchmal sehr bestimmen können, aber im Großen und Ganzen hängt mein Erfolg und mein Misserfolg davon ab, wie ich handle. Merkt ihr, der eine sagte, von außen gesteuert, Umstände sind so furchtbar, dass es jetzt einfach nicht anders geht. Das gibt's manchmal. Habe ich erzählt letzte Woche davon, wie wir in London auf dem Flughafen gestanden sind und nicht abgehoben sind und nicht raus konnten aus dem Flugzeug. Und wir waren ohnmächtig. Das war aber ein kurzer Moment, weil ich mich in das Flugzeug begeben habe. Das meiste hängt doch davon ab, wie ich handle. Wie ich mit meiner Geschichte, mit meiner Lebensgeschichte umgehe, wie ich sie interpretiere und was sie für mich bedeutet, ist nicht festgelegt. Es gibt kein Trauma der Vergangenheit, das meine Zukunft festlegen kann. Ich kenne so Aussagen wie, das war bei dem immer schon so, das wird auch in Zukunft immer so sein. Nein, das muss nicht so sein. In einer Supervisionsrunde hatte ich mal folgende Positionsöffnung mal erlebt, dass der Supervisor gesagt hat, als einer aus der Runde gesagt hat, bei mir ist es immer so. Und dann wird das Fenster aufgemacht, was da alles ist. Du kennst es vielleicht. Bei mir ist es immer so. Und dann kommt raus, wenn die Muster laufen dann ab. Bei mir ist es nämlich immer so. Und dann sagte er, setz mal nicht bei mir ist es immer so, sondern sag, bisher war das bei mir so. Bisher war das bei mir so. Und in dem Moment hat er gesagt, können wir hier jeweils eine Markierung setzen und sagen, nur weil das für die Vergangenheit so war, heißt es nicht, dass es für die Zukunft so weitergeht. Das heißt, du kannst 100-mal sagen, bisher war das bei mir so. Und von jetzt an habe ich ein leeres Blatt und kann das neu beschriften mit meinen neuen Verhaltensmuster. Und auf einmal hat dieses aus diesem immer ein bisher zu machen, öffnet eine neue Welt. Probiert das mal aus. Probiert es in der kommenden Woche aus, wenn ihr, ob ihr über euch oder über andere denkt, bei dem ist es schon immer so, mit dem bisher war das immer so. Aber die Zukunft ist ungeschrieben. Es ist nicht schön. Es ist nicht ermutigend. Für fast jedes Problem gibt es viele mehr oder weniger gute Lösungen. Ich brauche nicht unbedingt die beste. Es reicht, wenn es funktioniert. wie entspannt ist es, anstatt zu sagen, ah, es gibt nur die eine Lösung und wenn es die nicht ist, ne, es gibt vielleicht auch anstatt einen Plan B auch einen Plan C, D, E, F, G. Ich habe zwar Einfluss auf meine Mitmenschen, aber den sollte ich nicht überschätzen. Außerdem hat jeder ein Recht darauf, unglücklich sein zu dürfen. Was die Rebecca einerseits sagt, soweit es an mir liegt, möchte ich, dass die Leute nach sich besser fühlen. Aber wer das nicht will, hat auch ein Recht darauf, unglücklich zu sein. Der muss gar nicht von mir das übernehmen. Wie andere Menschen handeln, ist in der Regel nicht meine Angelegenheit. Aber ich bin frei, mich kritisch zu äußern, wenn es mir sinnvoll erscheint. Und diese Überzeugung ersparen das Denken in einzelnen Situationen nicht, aber lassen Freiraum für sinnvolle und flexible Entscheidungen. Und selbst bei Glaubensentscheidungen ist gut, wenn wir unsere Kosten vorher überdenken. Ihr wisst ja, wer ein Haus baut, sollte die Kosten zuvor überschlagen, drüber nachdenken. Wenn Jesus sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu morden, dann merken wir in unserem Leben, es gibt Dinge, die einfach die todbringend sein wollen. Negative Gedankenmuster, negative Einflüsse von außen, denen ich mich unmächtig ergebe, bis hin zu tatsächlich Süchte, Lüge, Mord. Vorgestern meiner Tochter erzählt, dass ein Bekannter, der damals eine Klasse unter mir war, zweite Klasse, ein echt süßer Kerl. Der war so ein wirklich braves Kindchen, alleinerziehend von seiner Mutter, gut, eigentlich ist der jetzt wohl ihr Bestes gegeben. Irgendwie kam der mit 16, 17 auf die rechtsradikale Spur, haarig schon, Springerstiefel, Bomberjacke. Und sein bisheriges rechtsradikales Leben mündete darin, dass er bei einer Rangelei den einem das Messer in den Bauch gestochen hat, dass er gestorben ist. Und erst vor 2 Tagen dachte ich mir so, was wohl aus dem Mario geworden ist, ob er mittlerweile schon wieder frei ist. Ich habe ja jetzt mittlerweile 25 Jahre keinen Kontakt mehr. Ich weiß ja gar nicht, was aus ihm geworden ist. Es gibt so vieles, was töten will, tot machen will. Manchmal nicht so massiv, aber auch. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben. Leben haben. Und wie gut ist es, wenn wir uns neue Öffnungen geben, anstatt die fesselnden Festlegungen, Öffnungen für einen Sinneswandel, für eine neue Perspektive, neue Überzeugung. Und vor allem immer wieder Jesus neu die Erlaubnis zu geben, Herr, verändere du, was mich und andere bedrückt, und verändere es dahin, dass es mich und andere belebt. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit uns beten, bevor ich der Rebecca das Mikrofon wieder übergebe. Jesus, so vieles prasselt auf uns ein. Der Spielverderber, der Kaputtmacher, der sich nicht an der Schöpfung freut, der die Schöpfung hasst, möchte auf Irrwegen uns zerstören, kaputt machen, krank machen, ob in Geist, Seele oder Leib. Aber jetzt kommt das Licht und es bist du und du sagst, ich bin gekommen. Und wenn das Licht kommt, dann kommt erstmal eine Perspektive, dann kommt Klarheit ins Leben. Dann kommt eine Möglichkeit der Reflexion, dass mich selbst und andere differenziert auch mal beurteilen kann, ohne in vorgefertigten Meinungen. Himmlischer Vater, ich bete dich, dass dieses Wort in uns lebendig wird, so wie du, Jesus, nach 3 Tagen lebendig worden bist wieder. Der Tod war für dich nicht auf ewig bestimmt, sondern das Leben kam zurück. Und so bete ich, dass du in uns hinein echt Perspektive und Leben schenkst. Leben nicht zu frommen Spinner zu werden, die Dinge nur fromm beurteilen und so aus Schwarz versuchen weiß zu machen, sondern dass wir als begreifbar und ergreifbar Menschen unser Leben leben, in der Freude der Perspektive, dass du, Jesus, der Perfekte, der Unfehlbare, alles am Kreuz getan hast, dass wir leben können. Jesus, ich bete dich, dass ein Wind deines Geistes uns immer wieder neu erfüllt, berührt, beschenkt und belebt. In Jesu Namen. Amen.